Eigentlich traurig, dass der aufnimmt, am besten zu verstehen ist von allen. Der, dessen Stimme man am wenigsten braucht, der ist am besten zu verstehen.
Aber er ist der wichtigste Mann.
Es ist der wichtigste Mann? Ja, es ist der wichtigste Mann, nur seine Stimme braucht niemand. Er ist im Grunde genommen der Klaus-Michael Kühne von Fußball MML. Ne? Wir brauchen ihn dringend, wir wollen halt nur wenn er einen Ton sagt, ist er absolut, ist es scheiße. Ne? So ist es doch eigentlich.
So, im Grunde genommen ja.
Ich fühle mich so wohl hier. Ich habe jetzt sogar schon die Schuhe ausgezogen.
Ich weiß. Gesehen? Ich mache mal das Fenster gleich auf.
Ich mache das hier zu meinem Wimbledon, zu meinem Wohnzimmer. Oder verbieten sich eigentlich Tennisvergleiche in den Kerber-Tagen oder in den Becker-Tagen? Ist eigentlich Angelique Kerber sportlich das, was Boris Becker finanziell ist? Ne? Verstehst du? Jetzt wird es nämlich so richtig Meta. So, Angelique Kerber ist der Boris Becker des Tennis. Verstehst du? Also eine Pleite, ja, die... Du guckst mich an mit deinen Funkelperlenaugen, Mike. Frage ich mich.
Jetzt fangt ihr hier schon wieder an mit Tennis, aber wie schaffen wir denn jetzt eine galante Überleitung von Wimbledon in London nach Leeds?
Ich hätte eine. Wimbledon, englische zweite Liga, Leeds United hat Vollzug gemeldet. Ne, wie sagte der geschätzte Kollege Alex Steudel, Brexit und Lasogga, das wird England das Genick brechen. Ne? Das ist einer zu viel.
Musik
aber
bitte.
Doch, aber
nein, 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 nein. Musik bitte. So,
das ist ja im Grunde genommen auch die Chance für Lasogga nochmal ganz neu anzufangen. Aber ich hoffe, anders als in Deutschland wird dem hier in England nicht die Sprachbarriere dazwischen kommen. Ne? Das ist ja irgendwie, also im Gegensatz zu Deutschland, damit der Gag auch jetzt wirklich von allen verstanden wird, im Gegensatz zu Deutschland hoffe ich für Pierre-Michel Lasogga, dass er jetzt auch mal die Sprache lernt, damit er in der Kabine auch sich mit den anderen verständigen kann.
Wobei ich mir ehrlich gesagt jetzt so eine Pressekonferenz wünschen würde, wie einst bei Lothar Matthäus.
Ach, in New York?
In New York.
Bei den Metrostars.
Ja.
Natürlich, natürlich.
Aber ich glaube, dass die Bookies, die Buchmacher in England, tatsächlich jetzt schon Wetten annehmen, wer die erste Pappschlägerei vom Zaun bricht. Pierre-Michel oder Kerstin Lasogga?
Oh, vor Kerstin Lasogga habe ich ja wirklich ein bisschen Angst. Kerstin Lasogga ist ja so ein bisschen so, als hätte ein betrunkener Phantomzeichner versucht, Claudia Effenberg zu malen. Oder wie in diesem chinesischen Wachsfigurenkabinett, wo die Vorlage Claudia Effenberg war und dann hat so ein debiler Chinese, der auch nur noch so, der hatte nur noch die Hälfte war Wachs und das andere war Fimo oder sowas und knete
so hat, so,
und
hat dann so hat, versucht,
ja.
So hat sich der Bildzeichner die Vertrags, so hat sich der Bildzeichner den Wechsel von Pierre-Michel Lasogga vorgestellt.
Ey, nichts gegen den Bildzeichner, das ist ein Top-Mann, ne? Der findet er richtig gut. Der hat
sagt mal, jenseits davon, ja. Ein Stürmer, der für 8,5 Millionen Euro von Berlin zum HSV gegangen ist, dort 3,5 Millionen verdient hat, der quasi in der Saison 13-14 noch der Retter war mit irgendwie 12, 13 Saisontoren und dem entscheidenden, in der Relegation mit dem entscheidenden Tor gegen Fürth. Was macht der in der zweiten Liga? Oder würdet, ich meine, ihr seid ja näher dran in Hamburg, oder würdet ihr sagen, das ist nur quasi das passende Ende oder das vorläufige oder der passende Tiefpunkt zu dieser Karriere.
Also warum geht so jemand nicht nach Darmstadt? Ne? Da sind die doch immer alle hingekommen. Am Ende waren sie immer alle in Darmstadt, bevor Stuttgart jetzt angefangen hat, dieses Modell zu verfolgen. Es hat mich tatsächlich auch tatsächlich wirklich sehr gewundert. Der Mann ist ja auch erst 25. Das heißt, er befindet sich gerade gefühlt im letzten Karrierefünftel und der ist erst 25. Und er wurde aber tatsächlich, und ich glaube, das ist wirklich eins der größten Probleme und Kühne hat da im Grunde genommen so den monetären Sargnagel eingeschlagen. Er wurde halt einfach im Großraum Hamburg von allen so dermaßen schlecht geredet, vor allen Dingen auch von ganz vielen Figuren aus dem Verein, dass man, und ich glaube, zum Transfergeschäft gehört zu einem Gutteil natürlich auch Blöffen, wie beim Autoverkauf auch. Und das konntest du einfach niemandem mehr vormachen. Das heißt, die Schwächen, die Lasogga zweifelsohne hat, konntest du auch mit Laberei nicht mehr übertünchen, weil einfach im Großraum Hamburg jeder Witz über Lasogga bereits gemacht wurde, was darin gipfelte, dass Lothar Matthäus, der heute in einer großen deutschen Tageszeitung, wie man sagt, die aktuellen Marktwerte diverser deutscher oder in der Bundesliga spielenden Fußballer taxierte, Lasogga einfach mal auf Null gesetzt hat. Dürlich, Dürlich, Lasogga, null, null, keine Million mehr wert, das ist eine Lusche. So, und dann, also Leeds United, die gerade ihren Stürmer verkauft haben für 16,5 Millionen an den FC Burnley, knüpfen jetzt also offensichtlich den Aufstieg an Lasogga.
Vor allen Dingen ein Verein, der Spieler hatte wie Harry Kewell, Mark Viduka, Alan Smith, also wirklich herausragende Mittelstürmer auch, hat jetzt Pierre-Michel Lasogga. Die müssen sich da auch fragen, was sie falsch gemacht
Wahnsinn.
Haben.
Wahnsinn. Anthony Yeboah nicht zu vergessen.
Ja, stimmt. Anthony Aber ich wollte noch mal sagen, weil du hast ja einen schönen Punkt angesprochen. Du hast gesagt, der ist 25. Neymar ist auch 25. Und es gab da doch dieses tolle Meme zum Neymar-Wechsel und zum HSV. Könnt ihr euch erinnern? Ich habe das einmal rumgeschickt. Ich würde es gerne noch mal zitieren. Neymar kassierte in Barcelona vergangene Saison 9 Millionen Euro pro Jahr und schoss 20 Tore. Macht 450.000 Euro pro Tor. Lasogga kassierte beim HSV 3,5 Millionen und er war vergangene Saison zweimal erfolgreich, macht 1,75 Millionen Euro pro Treffer. Ein Tor von Lasogga ist also viermal mehr wert als eins von Neymar. Die sind ziemlich doof in Paris. Also hat Leeds United, englische zweite Liga, den besten Transfer dieses Sommers getätigt.
Da kann man den Kollegen in Leeds auch wirklich nur gratulieren, ne? Haben sie gut gemacht.
Haben sie sehr gut gemacht. Haben sie
sehr gut gemacht.
So, und bevor die Leute jetzt denken, ich würde mich hier jetzt versucht, irgendwie durch Abwesenheit zum Rasenfunk streiken, würde ich wahnsinnig gerne nochmal kurz daran erinnern, dass das hier die vierte Folge der zweiten Staffel von Fußball MML ist mit Micky Beisenherz.
Ich bin immer noch da, bis das Transferfenster schließt, bekenne ich mich ganz klar zu Fußball MML.
Du hast auch, habe ich gerade gesehen, auch das Wappen von MML schon geküsst.
Ich habe das Wappen gerade geküsst, ich habe sogar abgeleckt. Ich habe es abgeleckt.
Kleine geile Sau. Ich bin Mike Nöcker und begrüße auch nochmal in Berlin, wie immer zugeschaltet, den großartigen Lukas Vogelsang.
Mir wurde die MML-Kapitänsbinde genommen, deshalb werde ich wahrscheinlich nach Turin wechseln.
Und damit herzlich willkommen zum Sky-Podcast Fußball MML. Wir sind schon mittendrin, so schnell kann es gehen, ne? Wie aufregend doch dieses Transferfenster ist. Bitte mach den Microsoft-Gag nochmal. Er hat mir so gut gefallen.
Ach so, das beschissenste Fenster seit Windows 98. Ne?
Du hast, glaube ich, gesagt, ein beschisseneres Fenster gibt es nur von Microsoft und heißt Windows. Aber
ach so, ja, nee.
So ähnlich.
Müssen wir nochmal, da brauchen wir einen Videobeweis.
Der Fenstersturz am Borsigplatz.
Richtig. Ne?
So, ist dadurch der Fenstersturz am Borsigplatz, ist dadurch nicht der Erste Weltkrieg ausgebrochen?
Hallo? Nein. Warte mal, Moment mal. Jetzt sind wir aber hier, jetzt sind wir aber historisch aber völlig daneben. War der Fenstersturz nicht der Beginn des Dreißigjährigen Krieges?
Lasst uns doch über etwas sprechen, wovon wir auch keine Ahnung haben. Bundesliga war am Wochenende. Nein, aber tatsächlich finde ich übrigens ganz, ganz toll, dass wir quasi diesen ganzen Podcast allein an Personalien entlang erzählen können diesmal, weil es so viel tolle Geschichten gab am Wochenende. Ja. Jetzt mit Hövedes, der nach Italien will, mit Müller, der sich beklagt hat, dass seine Qualität nicht zu 100%. Hä?
Papadopoulos in Platoon 2.
und kann ich nochmal fragen, weil wir eben ja über Pierre-Michel Lasogga geredet haben, hat er möglicherweise auch einfach gesagt, wenn es am schönsten ist, ich sag nur Tabellenführer für eine Nacht,
Tatsache.
Soll man aufhören?
Absolut, er hat völlig recht, der kann immer sagen, Leute, warum kriegen wir denn wieder? Als ich Hamburg verlassen habe, da waren wir noch Tabellenführer. So, ja, Entschuldigung. So.
Nee? Alles richtig gemacht.
Alles richtig gemacht. Für mich ist Lasogga ein deutscher Held.
Ja, im Gegensatz zu Papadopoulos.
Das ist natürlich, ne? Also,
die Frage ist ja übrigens bei Papadopoulos, wenn ich das mal, also noch nie gab es ja einen schöneren Grund für einen Videobeweis.
Das war wirklich toll, oder?
Als bei dieser wirklich drittklassigen schauspielerischen Einlage. Ich glaube, nicht mal zu gute Zeiten, schlechte Zeiten hätte er es damit geschafft.
Die Karl-May-Festspiele von Hamburg. Also wirklich.
Aber wie schön, dass es den Videobeweis gibt, oder?
Ja, total. Doch, also Old Schwalbenhand ist da wirklich, lag da halbtot im. Ja, da hat ja der Videobeweis auch wirklich mal Sinn gemacht. Also er hat ja während dieses Spieltages hat ja nicht immer alles so richtig gut funktioniert. Also Helmut Krug, man stellt sich jetzt auch dank des Kommentars von Rudi Völler jetzt auch wirklich immer Helmut Krug in so einer Videobutze vor, so wie der Mastermind of Saw, der dann einfach an so ganz vielen Monitoren in so einem Keller sitzt und diabolisch lachend dann einfach über Wohl und Wehe entscheidet und den Daumen hebt und Daumen senkt. Wobei Rudi Völler ja, es wurde ja so zitiert, als sei Rudi Völler gegen den Videobeweis. So habe ich ihn gar nicht verstanden, sondern Rudi Völler hat natürlich völlig zu Recht gesagt, wenn, also sinngemäß, wenn es den Videobeweis gibt, dann setzt ihn doch bitte auch so ein, dass er Sinn macht und dass er solche Szenen wie halt im Spiel gegen Hoffenheim verhindert.
Aber eine wichtige Frage habe ich auch an euch. Jetzt reden wir ja über Papadopoulos und die Schwalbe. Findet ihr denn, dass der Videobeweis dann seine Rechtfertigung besitzt als, oder seine Berechtigung besitzt als erzieherische Maßnahme? Also, dass man eben genau solchen Dingen dann vorbauen kann und sagen kann, pass auf, wir kriegen euch auf jeden Fall. Also, wird das sein, was es dann ist? Eine erzieherische Maßnahme, beziehungsweise ein Erziehungsmittel für die Spieler?
Ich glaube, Robben hat sich das sehr genau angeguckt, was da in Hamburg passiert ist.
Ja, aber nur als Schulungsvideo, was man da noch verbessern kann. In der Flugbahn. Tatsache, glaube ich tatsächlich nicht, dass es einen pädagogischen Effekt hat, denn den pädagogischen Effekt haben ja auch die Fernsehbilder. Das heißt, wenn so etwas geschieht, kannst du, egal ob Videobeweis während des Spiels, ja oder nein, kannst du dir sowieso später in der Sportschau bei Zeigler, schöne Grüße, und sonst wo natürlich diese Bilder immer wieder ansehen im Netz. Also dafür brauchst du ja den Videobeweis nicht. Das heißt, niemand möchte von sich solche Bilder sehen, weil erst dann, wenn du damit nochmal konfrontiert wirst, merkst du erstmal, wie unfassbar peinlich das ist. Also gerade jemand, der sich selber ja auch so als Fighter, als Kämpfer, als Eisenfuß sieht, wie Papadopoulos, dem ist das natürlich gnadenlos peinlich, wenn er so etwas von sich sehen muss.
Vor allen Dingen wurde er ja auch vom HSV jetzt fest verpflichtet als Emotional Leader, also ein Vorbild, das vorangeht. Und gerade unter diesem Gesichtspunkt finde ich das schwer, was da am Wochenende passiert. Also finde ich das wirklich relativ schwierig, dass jemand, der eben vorangehen soll in dieser Mannschaft, die ja gerade angeblich, so war zu lesen, am Wochenende zu sich selbst findet und jetzt plötzlich für eine Nacht Tabellenführer ist und da hat sich ein ganz neuer Geist entwickelt, weißt du? Und dann denke ich immer so, ja, was erzählt ihr dann da, wenn am Ende quasi euer Anführer so einen Unsinn macht auf dem Platz? Also das stört ja komplett diese Erzählung.
Ja, wobei das, also da muss ich jetzt wiederum sagen, das passt ja nicht ganz, weil eben, also es gibt ja den Aggressive Leader, so wie Marc van Bommel, und der Emotional Leader, da denke ich, da ist dann eben nicht nur Aggressivität, sondern auch halt eben Emotion, Gefühle, und der Papadopoulos ist ja so auf die Knie gegangen, wie zuletzt Jochen Schropp in der Pilcher-Verfilmung in Cornwall, und das ist ja dann im Grunde genommen auch Emotion. Es ist halt nur jetzt nicht Aggression, sondern es ist halt, also es ist halt, also da wird mir wurde warm ums Herz. Ich sag's, wie es ist.
Ne? Da klauen wir doch einfach den alten Sat1-Claim und sagen, HSV powered by emotion.
Und ich finde das so schön, weil ich wollte das auch sagen, weil ich im Hintergrund hörte ich Wolf Schneiders Stimme, der mal erzählt hat, der große Wolf Schneider hat mal erzählt, dass damals als Sat1 powered by emotion noch als Claim hatte, wurden Leute gefragt, was das überhaupt für sie bedeutet. Und die meisten Leute antworteten, naja, also Kraft durch Freude.
Oh, sehr schön. Vor allen Dingen jetzt, wo wir schon Emotional Leader, powered by emotion, da können wir natürlich jetzt auch von ausgehen, dass Jens Spahn schon vor 3 Minuten weggeschaltet hat. Ne?
Oh,
das,
den haben wir dann natürlich, haben.
Den haben wir natürlich jetzt also mal als. Also ja. Erstmal Lukas in Berlin, nicht in Mitte, aber er sieht aus, als würde er in Mitte leben, ja, mit Vollbart und halbem Undercut. Und jetzt auch noch powered by emotion. Also Jens Spahn haben wir als Hörer verloren. Ich hoffe nur, dass euch das klar ist. Ich hoffe, das ist euch klar.
I didn't get that.
Okay. What? Okay. Let's move on. Wir haben Jens Spahn verloren, aber let's move on, buddy.
Do you want a cappuccino?
Yeah, cappuccino.
Decaf.
Decaf.
Okay.
Okay. So von Decaf
aber,
zu das.
Aber man muss sagen, HSV.
Ja, Achtung.
Ja. HSV ja. Powered by emotion. Die waren auch lange auf dem Weg, dass als nächstes irgendwie HSV powered by Edusho, so was die angeboten haben. Und jetzt läuft es ja wohl wieder ganz gut, ne?
Oh Gott. Oh, ja,
gut. Aber sag mal, ich möchte eine Erkenntnis, die ich am Wochenende gewonnen habe. Es wird ziemlich viel hineininterpretiert in 2 absolvierte Spieltage. Also wenn ich mir die Zeitung vom Montag nochmal angeschaut habe, was da alles erzählt. Der HSV ist zurück in der Spitze. Die Dortmunder haben zu sich selbst gefunden. Bei den Bayern ist die große Krise. Also man denkt wirklich, ich weiß, es sind 10 Spieltage vorbei, alles ist schon verfestigt, irgendwie
FC
der
Köln
Abstiegskampf
ist schon abgestiegen.
Ja, aber es ist doch Wahnsinn. Also wir haben zwei Spiele gespielt, jetzt gehen wir in die Länderspielpause. Das heißt, alle können nochmal auf den Reset-Knopf drücken. Von dem her, dass das Transferfenster eh erst am Donnerstag schließt, geht eh noch ganz viel. Wir fangen ja eigentlich, und das ist so absurd, am Ende wird man sagen, diese ersten beiden Spieltage waren nicht viel wert. Das Einzige, was wir halt dort rausgefunden haben, ist, dass Nuri Sahin Gott sei Dank zurück ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass du wirklich sagen kannst, diese Spielzeit besteht aus 32 plus 2 Spieltagen. Weil jetzt werden noch die Transfers getätigt mit dem ganzen Geld, was im Umlauf ist. Dann ist Länderspielpause und dann kommen die Vereine zurück. Und ich glaube, du kannst es erst ab dem 3., 4., 5. Spieltag einigermaßen bewerten. Deswegen fand ich das totalen Wahnsinn, was Montag wieder für Tendenzen in den Zeitungen stand. Weil du kannst von den ersten zwei Spieltagen, die musst du fast noch als Testspiele abtun.
Aber da sind wir doch wieder bei dem, was wir in der letzten Saison natürlich auch hatten. Und das multipliziert sich gerade nochmal, dass halt einfach alles von Hysterie bestimmt wird. Und jeder Hühnerfurz wird hochgerechnet. Und tatsächlich wird es sehr lustig, weil es kann einfach sein, dass die Vereine aus der Länderspielpause zurückkommen und der BVB hat plötzlich kein Aubameyang mehr, parkt aber andererseits einen Anhänger vorm Schalker Stadion mit Draxler im Dortmund-Trikot. Vertrag bis 2022. Das kann also alles noch sehr, sehr lustig werden.
Das wäre natürlich eine lustige Überraschung, dass tatsächlich Aubameyang vielleicht noch geht, was ich allerdings nicht glaube. Ich weiß aber, das Gute ist, um 18 Uhr wird die Spekulation um Aubameyang zu Ende sein.
Oh, bitte.
Er wird in Dortmund bleiben. Und ich bin mir relativ sicher, dass bereits am 1. September um 15 Uhr die ersten Meldungen kommen, dass es möglicherweise zur Winterpause einen Transfer in Richtung China geben
wird. Ja, da muss ich auch sagen, tatsächlich, meine liebste Transfermeldung, ganz große Headline ja überall gestern gewesen, Naby Keita geht zu Liverpool, aber erst nächste Saison. So, das war ja überall so. Keita geht zu Klopp, Klopp holt Keita und dann immer so im Kleingedruckten, aber erst nächste Saison. Mein absoluter Lieblingstransfer dieses Transfersommers, weil Ich finde, er ist auch der netteste Transfer. Also ist natürlich für die Medien war er super, weil er eben so groß angekündigt werden konnte. Und dann hieß es, aber der Spieler bleibt trotzdem. Ich finde es aber irgendwie sehr gut. Kein Spieler, der in Streik getreten ist. Kein Hickhack mit dem Verein. Klopp bekommt seinen Lieblingsspieler nächste Saison. Leipzig spielt seine erste Champions-League-Saison noch mit ihrem besten Spieler. Und der Spieler hat letztendlich seinen Wunschverein bekommen. Und Leipzig hat noch statt der festgeschriebenen 55 Millionen 70 Millionen bekommen, weil sie jetzt Zuschläge bekommen, weil sie dem Transfer jetzt schon zugestimmt haben. Also das ist doch fast Untergang, aber das ist doch der Win-Win-Win-Transfer dieses Sommers, oder wie seht
absolut
ihr das?
Absolut. Also es ist der Win, und es ist fast ein bisschen untergegangen, weil halt eben auch die Ablösesumme mit 75 Millionen nicht ganz so hoch ist. Da kriegt er einfach schon keine Hahn mehr nach.
Ne? Da kräht er keinen Hahn mehr
da
nach.
Aber es ist tatsächlich natürlich, also Win-Win. Win-Win würde ich nicht unbedingt sagen, weil es bedeutet natürlich in dem Falle, du kaufst schon ein bisschen die Katze im Sack. Im Laufe einer Saison kann natürlich eine ganze Menge passieren. Und es kann halt einfach sein, dass der FC Liverpool für, sagen wir mal in dem Falle, das ist ja ein bisschen noch gekoppelt an diverse Umstände, aber wobei das hat ja mit dem Erfolg des Vereines zu tun.
Ja, aber Micky, überleg mal,
du
der Kater.
Lass mich doch mal ausreden, du unhöflicher Mensch.
Ja, das ist ja, das muss gerade von dir kommen. Pass auf. Aber es ist doch.
Aber er lässt mich auch nicht ausreden. Das finde ich super. Also ich sag, aber mach weiter. Du bitte.
Nein, dann sag
ich halt. Bosbach hier. Ich wollte gerade den Namen Bosbach sagen.
So, jetzt machen wir auch. Jetzt.
Aber ich wollte doch als direkte Replik auf das, was du sagst, natürlich ist das die Katze im Sack. Aber andererseits, überleg mal, der spielt die Vorrunde in der Champions League für Leipzig, schießt 3 Tore, bereitet 4 vor und Leipzig wird irgendwie wieder Dritter, Vierter in der Bundesliga. Dann steht nächste Saison garantiert Barcelona oder Real Madrid oder einer der Vereine in Manchester plötzlich auf der Matte und dann kriegst du ihn eben nicht mehr für die 70, 75 Millionen. Ich glaube also, das ist schon von Liverpool sehr, sehr geschickt gemacht.
Ja, wie gesagt, ich drück Ihnen die Daumen, dass dem Spieler halt nichts passiert. Also, dass er sich nicht verletzt und dass er nicht extra, also Formschwäche, das kann ja noch, das kann ja, aber Verletzung halt, ne? Es kann halt eben durchaus sein, dass dann, wir wissen es nicht. Alles Gute, sagen wir mal, alles Gute.
Oder er entdeckt in dieser Saison plötzlich seine große Liebe für China und fängt an zu streiken, um aus einem Vertrag rauszukommen, den er noch gar nicht angetreten hat in Liverpool. Alles ist möglich.
Aber wer würde denn streiken? Wer macht denn sowas?
Übrigens auch eine gute Spekulation, mal zu sich zu fragen, zu welchem Verein sich eigentlich Dembélé nächstes Jahr streikt.
Das ist eben die Frage, ne? Also da geht er jetzt nicht mehr so viel. Also Madrid ist, glaube ich, auch schön. Ne? Ja. Da wollte er eigentlich immer schon hin. Ne? Und jetzt die Transferhits des Sommers, natürlich Ousmane for nothing and the chicks for free. Ne? Da kann man mal einstreuen. Das ist doch was für Vogelsang, den Wortspielpapst. Ne? Ich leg mal vor, die Transferhits 2017, Ousmane for nothing. So.
Oder mein Lieblingsfilm aus Dortmund, Boys in the Hood.
Den gibt's aber nur unter der Ladentheke. Ne?
Können wir, bevor wir das Thema Cater zumachen, auf einen Punkt noch verweisen, und zwar den, dass, wir haben es gerade gesagt, Klopp bekommt seinen Lieblingsspieler. Aber
Klopp
erst,
voll auf Keta. Ne?
Aber erst in
Danke.
Aber erst in einem Jahr.
Ja.
Bedeutet natürlich auch, dass es ein sehr klares Signal von Liverpool ist, weil er durchaus die Chance hat, der Arsene Wenger von Liverpool damit zu werden, weil wenn du jetzt schon Transfers in einer Höhe von 75 Millionen genehmigst für einen Spieler, den der Trainer unbedingt haben will, aber dann erst nächstes Jahr bekommt, heißt das natürlich sehr klar auch, dass Liverpool langfristig mit Jürgen Klopp plant.
Ja, also ich meine, dass wenn man gesehen hat, wie Liverpool auch gegen Hoffenheim in der Champions League Quali aufgetreten ist, dann ist es fast eine Unverschämtheit zu sagen, im Jahr 2017, er ist der Arsene Wenger von Liverpool, weil ich glaube, mit Arsene Wenger will sich in der Premier League momentan niemand mehr vergleichen, aber ich weiß natürlich, was du meinst.
Die Länge
klar,
ist gemeint.
Logo. Und dass man eine Ära prägt. Ich muss sagen, also gerade jetzt in diesen Zeiten, in denen es wirklich, wirklich immer schwieriger ist, sich mit einem Verein und seinen handelnden Akteuren zu identifizieren, hat es wahnsinnig gut getan zu sehen, wie Klopp sich nach dem Einzug in die Champions League gefreut hat. Wie ich meine, klar, ich bin wie viele Dortmunder verliebt in Klopp nach wie vor. Quasi, er war unser Erster. Aber das hat schon echt gut getan. Du siehst, da identifiziert sich jemand mit dem Club, da lebt jemand etwas vor. Und auch wenn wir gesehen haben in der Spätphase in Dortmund, dass Klopp, finde ich, manchmal taktisch vielleicht nicht den ganz großen Werkzeugkasten hat, dann hat er aber trotzdem etwas, was er den Spielern einimpft, und das ist diese Mentalität. Selbst wenn ein Coutinho das möglicherweise nicht mehr mitgehen möchte, dann merkst du aber schon, dass in dieser Mannschaft ein richtiger Zug drin ist. Es ist nicht mehr so breich und so egal, wie das auch bei Liverpool jahrelang war, sondern da ist jetzt wirklich, die haben einen Geist, und der wird sie, wenn nicht zur Meisterschaft, aber dann mit Sicherheit recht weit in der Champions League tragen. Da bin ich fest von überzeugt.
Zumal man ja auch sagen kann, also wenn man noch diese Pressing-Maschine im Ohr hat, die Klopp ja letztendlich in Dortmund gebaut hat, wenn man sich jetzt den Kader anguckt von Liverpool in seinem zweiten richtigen Jahr, er hat ja letztendlich auch eine Mannschaft gebaut nach seinen Vorstellungen, und das merkst du jetzt. Also wenn das große Ergebnis des Wochenendes war ja nun nicht so wirklich in der Bundesliga, sondern war diese Demontage von Arsenal London, wonach dann auch Mesut Özil hart angezählt wurde, Wenger auch schon wieder. Diese Mannschaft mit Mané, Salah und Firmino, das ist ja absoluter Klopp-Fußball. Also gerade, Micky, du als BVB-Fan, der das ja auch all die Jahre mitbekommen hat, du musst ja eine Träne im Knopfloch haben, wenn du diesen Fußball siehst. Also das ist ja Dortmunder Fußball von vor 5 Jahren. Das ist aber auf einem ganz hohen Niveau, weil er natürlich mit anderen Mitteln einkaufen konnte. Ja. Also diese Dreierreihe da vorne, jetzt das Mittelfeld, ob mit Coutinho oder ohne, ja, und nächstes Jahr mit Keita, da Klopp baut ja da wirklich gerade was auf. Und das bei einem Verein, wo ich auch sage, außerhalb des BVB ist das der einzige Verein, wo Jürgen Klopp auch hinpasst.
Und wir wissen natürlich für alle Twitterer, ja, auch Lukas Vogelsang weiß, dass man nicht Arsenal London sagt.
Ja, ich weiß das auch.
Ja, wir wissen das alle.
Ja, wissen
das
alle. Wissen wir nämlich.
Aber interessant
Arsenal,
ist übrigens,
in Berlin sagt man Arsenal London.
So.
Interessant ist übrigens, dass ich das Gefühl habe, dass diese Pressing-Maschine zurück ist, auch in Dortmund.
Ja, aber der Dembele passt doch eh besser in eine Air-Pressing-Maschine.
Schön.
Ah, blöd.
Also ich habe mir jetzt beide Spiele angeguckt von Borussia Dortmund, und insbesondere, da kannst du ja nochmal hier als nur nach Hause, als Hertha-Fan, kannst ja nochmal was dazu sagen. Also ich habe mich wirklich ein bisschen erinnert an die Zeiten von Jürgen Klopp und habe so das Gefühl, das, was da zurückkommt in Dortmund, macht allen wieder großen Spaß.
Es weht.
Und insbesondere an Nuri Sahin sieht man ja auch, dass möglicherweise nicht so viel richtig gelaufen ist in Dortmund in den letzten Jahren.
Ja, es ist schon ziemlich viel richtig gelaufen, halt nur nicht für jeden Spieler. Also für Sahin ist es mit Sicherheit nicht richtig gelaufen und auch da wieder lustig, ne? Man hat das ist so ein bisschen umgekehrt wie jetzt bei Lasogga. Bei Sahin hat man das Gefühl, der spielt schon eher, der müsste jetzt eigentlich in seine letzte Saison gehen. Da merkst du plötzlich, der ist erst 28. So.
Aber 12 Jahre dabei, das ist halt irre, ne?
Wahnsinn.
Und hat in Liverpool gespielt, hat in Madrid gespielt, kommt dann zurück. Und ich finde, also er ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler im deutschen Fußball. Und ich bin froh, dass er zurück ist, weil erinnert euch noch, wir haben lange darüber gesprochen, damals nach dem DFB-Pokalfinale, diese Ausbotung auf den letzten Drücker, wo man gedacht hätte, einen verdienten Spieler in seinem vielleicht letzten großen Finale, weiß man ja nicht, was noch kommt, nicht mal auf die Bank zu setzen, sondern auf die Tribüne. Das war ja eine derartige Erniedrigung auch. Und ihn jetzt spielen zu sehen, unter Hertha-Fan hin oder her, ja, aber ihn jetzt spielen zu sehen, ein Tor und eine Vorlage, Traumtor, super Vorlage auf Aubameyang, das macht Spaß, da geht dir das Herz auf. Also es ist wirklich auch ein schönes Gefühl zu sagen, weil es ist ja so, der Fußball ist so jung geworden, viele Spieler sind so neu auch. Und ich meine für uns, die das irgendwie seit 20 Jahren angucken, das ist so das Gefühl, dass einer jetzt, wo Schweinsteiger ist, einer von den Alten, der wieder da ist, obwohl er erst 28 ist. Aber es ist so dieses, man mit Schein gucken ist nach Hause kommen.
Ein bisschen ist das so. Ja, man freut sich einfach, ne? Also da sind wir auch wieder bei dem Thema, was wir gerade schon hatten, Identifikationsfiguren. Und machen wir uns nichts vor. Die gehen natürlich auch dem BVB im Laufe der Zeit verlustig. Also wie gesagt, wir haben uns ja als BVB schon ein bisschen daran gewöhnt, dass uns Führungsfiguren flöten gehen, dass auch dieser Verein leider immer noch eine Durchgangsstation ist. Also das gilt ja für uns und das gilt auch für andere Vereine, die mehr und mehr halt einfach ihre Identifikationsfiguren verlieren. Und da tut es natürlich wahnsinnig gut, dass dann so ein Nuri Sahin plötzlich, ich will jetzt nicht sagen, aus der Versenkung wieder auftaucht, aber so plötzlich sich wieder in die erste Elf spielt und sich vieles um den herum plötzlich gruppiert. Weil es gibt halt auch manche, die sind möglicherweise auf dem Platz relativ auffällig, aber als Führungsspieler, als Figuren, die diesen Verein verkörpern, da gibt es halt eben nicht so viele.
Ich wage jetzt mal eine These und ich freue mich darauf, wie ihr das seht. Ich wage die These.
Fängst du jetzt wieder an mit Gebäude 7 beim World Trade Center?
Achso, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, ne?
Ja, oh mein Gott.
Warum ist das eigentlich 3 Stunden nach den Ganz Türmen? Ehrlich.
Ja, und obwohl man doch weiß, dass Stahl bei so viel Tempo. Nee, komm, das machen wir in der nächsten Folge.
Ich wage mal die These, Dembélé passt überhaupt nicht zu Dortmund.
Den Eindruck hatte man
bei der Vorstellung
die letzten
2 Wochen auch.
Nein, aber das Video, was Micky noch gepostet hatte, bei der Vorstellung, wo er den Ball nicht dreimal hochhalten kann und dann probiert den Okocha zu machen.
Zurückkommen, da gibt es nämlich auch noch was zuzusagen. Ja. Aber
unheimlich davon, dass ich mein spontaner Gedanke war, es gibt also doch noch einen Fußballgott,
herrlich,
als ich diese 4 oder 6 Sekunden gesehen habe. Wir haben gerade über die Pressingmaschine gesprochen, wir haben über Klopp gesprochen, wir haben über Sahin gesprochen. Ich habe, wenn ich an diesen Klopp-Fußball denke, und wir wagen jetzt mal die These, dass er zurückkommt, so langsam zurückkommt, in einer anderen Form, aber irgendwie so zurückkommt, dann habe ich immer in der Klopp-Phase, habe ich immer einen Spieler, der sozusagen wie das personifizierte Klopp-System ist. Und das ist für mich Marcel Schmelzer gewesen.
Ja.
Der auf der linken Seite einfach wirklich in einem Highspeed-Tempo rauf, Ball verloren, sofort zurück, wieder Gegenpressing gespielt, Ball wiedergeholt und einfach, glaube ich, in dieser Klopp-Phase die beste Phase in seiner Karriere gehabt hat. In diesem System in Dortmund. Und das sind so Spieler, bei denen ich das Gefühl habe, die passen da rein. Dembélé ist für mich eher so ein, ich will nicht sagen so ein Zirkuspferd, sondern würde eher sagen, der ist da, wo er jetzt ist, auch genau passend, weil das ein Spieler ist, der 1:1 zu Barcelona passt. Da ist sozusagen filigran, natürlich auch schnell, aber da geht es eben viel auch um Tricks, um
Ich fühlte
Schönheit,
mich,
um
wenn ich da kurz einhaken darf, ich weiß nicht, möglicherweise ging es dir ähnlich und nicht wegen der Hautfarbe, wenn dann vielleicht noch eher wegen der Physiognomie, aber auch wegen der Spielanlage. Ich fühlte mich teilweise sehr stark an Otto Addo erinnert. An Otto Addo, allerdings halt mit mehr Erfolgserlebnissen, weil ich habe Otto Addo wirklich, ich fand ihn immer sehr gut als Spieler, aber er hat dich natürlich auch zum Wahnsinn getrieben, weil so vieles von dem, was er eigentlich auch sinnloserweise probierte, dann auch nicht funktioniert hat. Aber trotzdem ein technisch hochveranlagter Spieler mit einem guten Spielwitz, aber vielleicht auch zu einer Zeit in diesem Verein, wo er auch nicht sehr viele dankbare Abnehmer seiner Ideen hatte. Und bei Dembele war es halt so, dann gelang ihm dieses eine Hundertstel schneller am Ball als der Gegenspieler. Also auch im DFB-Pokalfinale, als er das Tor gemacht hat, sah es noch eine Millisekunde vorher so aus, als wäre das die beschissenste Idee von allen, das, was er da macht. Und dann gelingt es ihm. Und wenn man Dembele im Spiel gesehen hat, dann gab es ja auch wahnsinnig viele Szenen, in denen er sich halt einfach konsequent immer für das Falsche entschieden hat. Aber klar, wenn du dann doch irgendwo dieses Genie hast, dann reichen ja die ein, zwei richtig guten Momente, um die 20, 30 beschissenen Momente aufzuwiegen. Da spricht dann kein Mensch mehr drüber.
Wie sagte schon unser gemeinsamer Online-Bekannter Tom Albrecht, da sind sie endlich Ibrahim Tanko losgeworden. Das fand ich auch sehr, sehr treffend. Und ich wollte noch mal was sagen, wo natürlich, die große Hoffnung ist ja quasi, dass mit Peter Bosz jetzt quasi dieses ein bisschen Klopp weht durch das Stadion in Dortmund. Und das Gefühl habe ich auch. Ich finde es aber auch ganz, ganz spannend, und das ist eine Frage, die ich auch an euch geben wollte. Seht ihr das dann so, dass quasi so diese Wiederauferstehung in Anführungsstrichen von Şahin und auch jetzt von Götze, der ja auch gefeiert wurde am Wochenende, weil er jetzt zweimal 60 Minuten unverletzt überstanden hat, glaubt ihr tatsächlich, dass das etwas mit dem Trainer respektive dem Trainerwechsel zu tun hat?
Ja, selbstverständlich hat das was damit zu tun. Also wenn man weiß, wie sehr doch das Schicksal einzelner Spieler am Vertrauen des Trainers hängt, dann kann es darüber gar keine zwei Meinungen geben. Bei Götze sind es so zwei Sachen. Es ist natürlich die körperliche Fitness, die man erstmal wieder herstellen musste, mit Sicherheit einigermaßen mühsam. Aber gerade auch bei Götze ist es natürlich unglaublich wichtig, das Vertrauen des Trainers zu spüren. Da kommen jetzt aber wirklich mal 5 Euro ins Phrasenschwein. Aber klar, natürlich ist das Selbstbewusstsein des Spielers von elementarer Bedeutung. Und wenn du einen Trainer hast wie Tuchel, der dich sehr früh spüren lässt, dass er dich eigentlich nie haben wollte, ähnlicherweise übrigens wie Pep Guardiola bei den Bayern auch, dann fehlen halt, glaube ich, einfach die nötigen Prozente. Und du siehst ja einfach die Spielfreude bei Götze. Du siehst die Spielfreude, du siehst, wie er sich reinhängt. Du siehst plötzlich auch, wie viel ihm wieder gelingt. Ja, es fehlt ihm noch die Luft für 90 Minuten. Aber da steht doch wieder ein ganz anderer Mario Götze auf dem Platz. Und klar, wenn du einen Trainer hast, der dir sagt, pass auf, ich setz dich ein, ich setz voll auf dich, du spielst sogar in der Startelf, obwohl vielleicht ein anderer Spieler eigentlich der besser geeignete dafür wäre, dann tankst du das Selbstbewusstsein, das sich dann später auch durch eine Saison tragen wird. Also gerade Götze ist doch ein super Beispiel dafür, wie wichtig es ist, so jemanden zu haben. Und Şahin ist natürlich auch ein gutes Beispiel dafür.
Da würde ich gleich, außer ihr wollt Dortmund noch irgendwie weiter besprechen, würde ich gern übrigens zu einer anderen Identifikationsfigur kommen, die sich gerade beklagt hat, eben nicht das Vertrauen des Trainers zu spüren. Ja, das wäre dann Thomas Müller.
Ich ahne, zu welchem Verein wir kommen.
Ja, also ich finde es aber ganz schön, weil es so eine ganz generische, so eine ganz natürliche Überleitung gerade, weil wir sprechen von Götze, der irgendwie wieder aufblüht. Und wir haben jemanden, der ja quasi in diesem ganzen bajuwarischen Mir-San-Mir-Verständnis in München so die Nummer eins und letztgültige quasi Identifikationsfigur auch ist. Und der jetzt aber unter Ancelotti ja scheinbar ganz, ganz schlechte Karten hat. Also das ist ja quasi für mich so das Thema des Wochenendes. Ich weiß, er hat es nur im Hörfunk gesagt, also das Zitat, wir haben es ja alle im Ohr, ist ja quasi, meine Qualitäten werden hier wohl nicht zu 100% gebraucht. Er hat das nicht vor den Kameras gesagt, er hat das im Hörfunk gesagt und der Kollege Frank Hellmann stand wohl daneben und hat gesagt, er hat das mit dem typischen Müller-Schmunzeln gesagt. Aber das Zitat ist jetzt quasi in der Welt. Und was bedeutet das für den FC Bayern München, wenn jemand wie Thomas Müller dort vielleicht keine Rolle spielt mehr in den wichtigen Spielen?
Also da kommt es dann, da, also das ist natürlich echt ein bisschen schwierig zu sagen, aber man weiß natürlich auch, dass gerade auch der FC Bayern nicht nur aus Herzblut, sondern tatsächlich auch aus marketingtechnischen Gründen, dass es denen unglaublich wichtig ist, jetzt und in der Zukunft ein Team, ein Kader zu stellen, mit dem sich der Fan auf der Tribüne identifizieren kann. Deshalb glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ancelotti den Verein verlässt, größer, als dass Müller den Verein verlassen würde. Das wird mit Sicherheit nicht passieren. Und zwar nicht nur aus sportlichen, sondern tatsächlich wirklich auch aus Marketinggründen. Denn es ist schon ganz lustig, dass ein Franzose, dessen Sohn übersetzt Schwert des Islam heißt, dass er derzeit momentan der beliebteste Spieler in Bayern ist. Also das das wird man beim Verein, also dass die Fans Ribéry mögen, ist schon in Ordnung, das wird man beim Verein ganz gerne sehen, aber dass ansonsten so drumherum sich nur noch so wenig gruppiert, also ich glaube ein Kingsley Coman oder ein Rafinha wird die Herzen der Fans mit Sicherheit niemals so sehr erreichen wie ein Thomas Müller oder ein, ich glaube auch ein Joshua Kimmich, das ist ein lieber Kerl, aber er wird nie zu einem Schweinsteiger oder Lahm oder auch Badstuber. Also ich glaube auch vielen Bayern-Fans blutet einerseits das Herz, dass er den Verein verlassen hat. Andererseits werden sich unglaublich viele Bayern-Fans am Wochenende gefreut haben, dass plötzlich Badstuber getroffen hat. Das spielt eine Riesenrolle, gerade jetzt bei diesem Wechseltheater. Gerade
Sie
jetzt
haben
bei
ja tatsächlich auch im Stadion, Micky, du hast ja recht. Das ist ja so irre. Sie haben ja im Stadion angefangen zu jubeln. Und dann gab es Badstuber-Sprechchöre. Im Stadion von den Bayern-Fans. Weil ein, so ist das.
Mit sächsischem Akzent, ne? Viele mit sächsischem und ostwestfälischem Akzent. Also alle, die so im Stadion waren.
Und auch
halt.
Die Japaner. Natürlich.
Und auch die vielen Japaner.
aber ich sehe auch die Sache. Ich glaube tatsächlich, ich finde es gut, dass du das auch sagst. Ich glaube, eher geht Ancelotti, als dass Müller geht. Also Müller wird bei Bayern bleiben. Und man muss gucken, wie sich das entwickelt. Aber ich finde tatsächlich, es ist ganz, ganz gefährlich für die Bayern. Es ist erst der zweite Spieltag. Das wird eine lange Saison mit 60 Pflichtspielen, aber trotzdem, wenn Müller tatsächlich ausgebotet wird und dann immer Thiago da spielt oder dann eben doch Vidal oder so, ich glaube, es ist eine ganz, ganz große Gefahr für diese letztgültige und die letzte Mir-san-mir-DNA, die der FC Bayern noch hat und gerne ja auch pflegen würde. Es gab ja dieses Zitat in der Süddeutschen Zeitung, am liebsten würden sie mit 11 Thomas Müller die Champions League gewinnen. Wenn du da aber noch den einzigen, den du noch hast, auf die Bank setzt, dann hast du als FC Bayern am Ende ein großes Problem.
So ist es. Wir müssen irgendwie sowieso aufpassen, ist schon dreimal irgendwie geschrieben worden. Übrigens kann man ja mal an dieser Stelle auch sagen, vielen Dank für das unfassbar nette Feedback.
Ja,
das wir,
ganz toll.
Oder?
Ja, und es wird mit Sicherheit irgendwer bei Twitter mich dann korrigieren und sagen, der Sohn von Ribéry heißt übersetzt gar nicht Schwert des Islam. Ich habe es aber gehört und ich bin ja bereit, sowas zu glauben. Ne?
Wie war Sie das hörten mit dem World Trade Center und dem Gebäude Nummer 7?
Genau.
So, also vielen Dank dafür. Ihr dürft uns übrigens natürlich auf Twitter folgen, @FußballMML. Natürlich haben wir auch eine Facebook-Seite. Ihr kennt doch das ganze Spiel. Wir sind einfach überall
vertreten. Und ich habe Nacktbilder bei Instagram, wo ich mich mit Erdnussbutter einschmiere.
Entschuldige bitte, das
Micky Beisenherz ist Influencer.
Es ist ja auf jeden Fall so, dass sich der ein oder andere schon mal beschwert hat, dass wir zu viel Bayern und Dortmund, immer nur Bayern und Dortmund.
Ja, wir gucken halt nach oben.
Weil du so klein bist.
Ja, weil ich nur ja,
Dann gehen wir doch quasi zu denen, die letzten Spieltag quasi schon Meister waren, nachdem sie Leipzig geschlagen haben und jetzt quasi schon wieder im Abstiegskampf stecken, nachdem sie gegen Hannover verloren haben und jetzt auch noch ihren ehemaligen Kapitän wahrscheinlich an Juventus Turin verlieren. Was ist da los? Hat Tedesco sich schon quasi seine eigene Grube gegraben?
Benedikt Hövedes, der Thomas Müller Schalkes. Ne?
Interessant,
ja, aber es stimmt,
ne, dass
ja.
Er für Schalke ist er nicht mehr gut genug, aber für Juventus Turin, die immerhin ja. zweimal im Champions-League-Finale in der letzten Zeit gestanden haben, da ja. sagt man, ach, und auch ein smarter Move möglicherweise, weil er erinnert euch, es gab die Situation, in der Khedira wirklich mit Schimpf und Schande zu Juventus Turin wechselte und dann tatsächlich bei Juve einer der wichtigsten Spieler geworden
ist. Ich möchte ganz kurz an einen anderen, Andrea Pirlo, erinnern, der bei Milan mit Schimpf und Schande aussortiert hat und bei Juventus angefangen hat, nochmal eine ganz neue Ära des Erfolges mitzuprägen. Also offensichtlich ist Juventus Turin eine sehr gute Anlaufstelle für vermeintlich leistungsschwache Spieler, die in diesem Kollektiv dann richtig aufgehen. Möglicherweise trifft ja dort Benedikt Hövedes auch auf einen anderen Ex-Schalker. Ich möchte nur sagen, wie gesagt, das Transferfenster ist noch offen und Julian Draxler würde gerne als Stammspieler eines europäischen Topclubs zur WM reisen. Wir werden es ja sehen.
Was ihm übrigens nach diesem Confed Cup auch zu wünschen wäre, weil ich ihn da schon sehr, sehr großartig fand und ist gerade, also es ist ja so witzig, dass er ja quasi seinen Wechsel selber, ähnlich wie Dembele nach Barcelona, ja in Wolfsburg auch erstritten hat, um nach Paris zu gehen und jetzt einer der Leidtragenden dieses Irrsinns des Transfersommers ist. Also eine gewisse Ironie steckt in der Geschichte, aber es wäre ihm zu wünschen, dass er auf jeden Fall Stammspieler wird oder bleibt oder irgendwo werden kann, um noch zur Weltmeisterschaft zu fahren, auch als einen, eigentlich, es ist nicht davon auszugehen, dass Reus rechtzeitig fit wird. Ein Draxler, der fit ist und Stammspieler ist, braucht die Nationalmannschaft, um 2018 Weltmeister zu werden.
Also für Reus ist es eigentlich ganz wichtig, nicht zu früh wieder fit zu werden, damit er sich nicht kurz vor dem großen Turnier schon wieder verletzt. Also für Reus wäre es eigentlich wichtig, sehr kurz vor der WM erst wieder fit zu sein, damit er dann direkt mitfliegen kann, weil sonst wissen wir alle, der darf nicht länger als 3 Monate fit sein, dann kommt das nächste. An dieser Stelle natürlich, also keine Häme, wir alle wünschen Marco Reus, dass er es endlich mal schafft, ein großes Turnier zu spielen und zu prägen.
Auf jeden Fall. Eine
aber Sache, zurück zu Schalke.
Ja, ich wollte noch sagen, eine Sache finde ich aber schwierig. Wenn du mit einer Fünferkette spielst, in der du 3 zentrale Innenverteidiger hast, Nastasic, Naldo und Kehrer heißt der, glaube ich, oder? Der junge Deutsche.
Ja.
Und du hast im Kader aber nur 4 Innenverteidiger und der 4. geht. Was machst du, wenn sich dann einer verletzt von den 3? Was macht Schalke dann? Also der Transfer birgt ja durchaus, der birgt ja dieses Risiko, dass du plötzlich unterbesetzt bist im Kader und vor allen Dingen ein Hövedes, es gab Transparente am Wochenende auf Schalke auch, wo die Fans auch schon gesagt haben, was ist das für ein Umgang mit einem verdienten Spieler? Ich weiß nicht, ob es so schlau ist von einem 31-jährigen Trainer, der vorher nur in Aue in der 2. Liga war, jetzt in der 1. Liga als erstes mal den Kapitän abzusetzen, den dann quasi über Umwege vom Hof zu jagen und zu sagen, Reisende sollte man nicht aufhalten. Mhm. Ob der sich nicht wirklich gerade mit dieser Personalie direkt übernimmt und ob das nicht dann eben auch die emotionale Falle wird.
Ja, aber da sind wir ja auch wieder bei dem Thema von gerade Identifikationsfiguren. Also Benny Hövedes, der kurz nach der WM seinen Vertrag nochmal verlängert hat, um auch ganz klar ein Statement zu setzen und zu sagen, pass auf, in der Blüte meiner Karriere bin ich eben nicht den Verlockungen aus Europa erlegen, sondern sage ganz klar, dass ich möchte, dass sich um mich herum hier eine Mannschaft weiter formiert und verstärkt und deren Leader möchte ich sein. Und ich nehme Benny Hövedes auch ab, dass er das bis zum heutigen Tage auch vorhatte. Nur auch der möchte gerne WM spielen und auch der würde gerne seine fußballerischen Qualitäten dort einbringen, wo sie auch gefragt sind. Und dieses als Kapitän abgesetzt werden, öffentlich, also auch nicht wirklich still und heimlich, sondern auch so, dass das auch nach Möglichkeit jeder mitbekommt, war ja dann im Grunde genommen auch nur die Vorstufe, ihn dann auch auf die Bank zu setzen. Ich meine, es ist ja ein relativ bekanntes Prozedere, dass neue Trainer gerne die Köpfe einer Mannschaft rasieren. Das ist so, wie wenn du in eine Kneipe kommst und eine Schlägerei vorhast und du nimmst dir erstmal den Größten und Stärksten und haust dem was auf die Fresse, damit du gleich mal sagst, so, hier ist ein neuer Sheriff in der Stadt. Und so machen es ja manche Trainer, wahrscheinlich nicht die Schlaueren dieser Trainer, dann auch. Und das Ergebnis haben wir jetzt. Und möglicherweise sitzen sie auf Schalke ein halbes Jahr später da und sagen, ja toll, jetzt buhlen wir hier schon wieder um Jens Keller und Hövedes spielt gerade irgendwo in Italien eine super Saison. Das hätten wir uns auch alle sparen können. Aber das ist ja das Schöne am Fußball, nichts Genaues weiß man nicht. Und irgendwann kommen die Chinesen um die Ecke.
Aber erstmal die Köpfe rasieren, ist auch die erste Minute von Full Metal Jacket, oder?
Ja, richtig. Übrigens, was
so,
die Innenverteidiger
angeht. So kommt mir das vor.
Was die etatmäßigen Innenverteidiger angeht, man darf ja jetzt auch nicht vergessen, dass Felix Magath viele Spieler mit langfristigen Verträgen ausgestattet hat. Also ich denke, Seroberto 3 kann da immer noch einsteigen. Und was ist eigentlich mit Ali Karimi? Der ist doch mit Sicherheit auch altersbedingt durchaus bereit, ein Stück weit nach hinten auf dem Feld zu gehen. Das ist, oh Gott, Ali Karimi, Ali der Knutscher, genau. Mein Gott, Mike, was ist da bloß los?
Was ist nur bloß? Aber interessante Frage ist ja, also ich habe 2 Sachen beobachtet. Das eine war, dass der Raphael Brinkert, der Chef von Jung von Matt Sports und Partner von Christoph Metzelder, dass der nach dem Sieg gegen Leipzig geschrieben hat, irgendwie alles super, ist auch Schalke-Fan, alles super, aber unser Problem sind nicht die Großen, unser Problem sind die Kleinen. Und zack, nächstes Wochenende kassiert man eine gemütliche 1:0 Niederlage in Hannover. Also es ist irgendwie so gefühlt, das, was früher, oder ist es vielleicht sogar so, das, was früher, der Karnevalsverein, der früher in Köln war, ist jetzt in Gelsenkirchen?
Ja, aber das Problem hatten wir ja in Dortmund ja beispielsweise auch. Also je jünger, unerfahrener, / charakterloser eine Mannschaft ist, desto schwieriger ist es ja halt eben, sie gegen die kleinen Gegner zu motivieren. Das Problem wird Schalke jetzt in dieser Saison nicht haben, dass sie nach Europa-Wochen dann wieder das Graubrot-Bundesliga futtern müssen, das haben sie nicht. Aber das hast du ja, das kennst du ja bei vielen Vereinen und das hatten wir in Dortmund ja auch. Das heißt, du hast irgendwie unter der Woche gegen Real Madrid gespielt und dann kommt plötzlich Darmstadt und du verlierst. Das ist ja auch einfach eine riesen Herausforderung. Und wenn du dann natürlich auch noch eine Mannschaft hast, die aus Spielern besteht, die irgendwie entweder es erzählt bekommen oder es von sich aus auch gerne glauben, dass sie die Größten sind, dann hast du halt eben ein riesiges Problem, wenn dann plötzlich der FC Augsburg auf der Matte steht, beispielsweise. Also von daher ist das sicherlich eine prophetische Aussage, die aber dahingehend jetzt auch so prophetisch nicht ist, weil man das ja kennt. Das kriegt der FC Bayern dann tatsächlich ein bisschen besser hin, weil da offensichtlich ein etwas anderer Zug in der Mannschaft ist oder so viel individuelle Klasse vorhanden ist, dass selbst ein vergleichsweise verkacktes Spiel dann durch eine Einzelleistung eines dieser dann doch recht genialen Spielers dann gerade nochmal eben nach Hause getragen wird.
Ist ja, aber ist dann das Problem von Schalke, dass sie am Ende doch immer viel zu viele Leute im Kader haben, die eben schon denken, sie müssten eigentlich bei Bayern München spielen?
Also es ist tatsächlich, also wenn ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf, ich kenne Menschen, die Nationalspieler auch während der EM und der WM betreut haben. Genauso kenne ich Menschen aus dem Umfeld diverser Vereine. Und da ist es mir leider immer wieder zu Ohren gekommen, dass gerade Schalker Jugendspieler ein sehr großes Problem mentalitätsmäßig haben, weil sie offensichtlich von ihrem Umfeld sehr schnell gesagt bekommen, dass sie bereits die Größten seien. Deswegen hat ja offensichtlich auch der FC Schalke nicht so ein Riesenproblem damit, sich beispielsweise von Max Meyer zu trennen. Oder halt eben auch damals von einem Julian Draxler. Offensichtlich, wie gesagt, ich zitiere nur Leute, ich bin mir natürlich sicher, sowas gibt es beim FC Köln und bei Dortmund auch, aber gerade, weil viele von denen auch schon bei den U-National- oder A-Nationalmannschaften waren, wurde mir es immer wieder geschildert, dass gerade Schalker-Spieler, was das angeht, sehr verhaltensauffällig seien.
Das ist aber interessant.
Ja, und das sage ich nicht, weil ich Dortmund-Fan bin, sondern ich war tatsächlich auch ein bisschen enttäuscht, als ich von diversen Sachen hörte. Und es sind wirklich Menschen, denen man durchaus vertrauen kann, die keine Veranlassung hatten, sich jetzt ausgerechnet Schalke rauszupicken.
Aber interessant, dass das ausgerechnet bei einem Arbeiter und also sogenannten noch Arbeiter- und Revierclub ist, der ja letztendlich eben quasi auch auf seinen diesen Anspruch hat, das kommt ja immer noch irgendwie von den Kumpeln und dann sind da die Fans und die Fans leiden mit, dass gerade in diesem Umfeld das nicht funktioniert, überrascht mich dann schon.
Hatte mich tatsächlich auch sehr gewundert, aber das ist dann wohl auch ein bisschen dem persönlichen Umfeld geschuldet. Also was weiß ich, keine Ahnung, wenn du einen Berufskraftfahrer hast und dessen Sohn ist irgendwie plötzlich aufstrebender Fußballer, wie sagt man im Ruhrgebiet so schön, lass einen Assi mal zu Geld kommen.
Ja, aber es ist ja auch zu sehen, also wir sprechen schon über Julian Draxler, der eben in Wolfsburg ja auch keine so ganz gute Figur gemacht hat und letztendlich auch viel verbrannte Erde hinterlassen hat. Dann reden wir über Mesut Özil, der kommt, ist auch von Schalke, dem immer wieder ja eher ein Phlegma zugeordnet wird und der jetzt auch nicht, insbesondere nicht als besonderer Malocher bekannt ist. Also es scheint da schon so zu geben, dass da bei aller fußballerischen Fähigkeit, bei aller Qualität, die sie mitbringt, dann doch tatsächlich da mental ein bisschen was verrutscht ist.
Avdijay ist da auch so ein Fall.
Ja. Jetzt grade, war das nicht auch ein Schalker jetzt vor 3 Tagen, wo der angehalten wurde von der Polizei, ja, und dann gesagt hat, du mit deinem 1.000 Euro Gehalt, genau, im Monat, du kannst mir gar nichts erzählen?
Richtig. Ja, ist doch Avdijay, heißt doch Avdijay.
Ja, ich glaube, ja, das müsste es das sein.
Der heißt ganz anders als Avdijay, dann ist es nicht Avdijay.
Aber ist auch ein geiler Rapper-Name.
Ja.
Wieso, macht ihr das nicht, dass ihr auch Politessen bepöbelt und ich zahle dich doch.
Klar, ja sicher, Terroristen fangen oder sowas, ja, keine Ahnung.
Haben sie nichts Besseres zu tun?
Ganz genau, und dann meistens stecke Politessen gerne auch mal 5-Euro-Schein in den Ausschnitt, ja. Ich reiß ihr erst die Bluse auf, nee, und dann stecke ihr 5 Euro. Nein,
das verwechselst du. Das ist dein Wochenendprogramm, so, wenn es an der Tür klingelt. Stimmt. Und jemand in Uniform vor der Tür steht.
Ach, das ist das.
Ja, und siehste, du dann, Relight My Fire läuft und so weiter.
Das Traurige an der ganzen Sache ist, dass ja ich derjenige bin, der tanzen muss. Ne? Ah. Aber ja, Sky Podcast, was kommt denn da rein? Ne? Ich muss am Wochenende meinen nach wie vor fabelhaften Körper Pfeil bieten, zum Markte tragen. So sieht's doch aus. Ich bin der Magic Mike, obwohl ja eigentlich Mike du bist, aber ja, also du weißt, was ich meine. Und schütt mir doch einer mal ein Glas Wasser ins Gesicht. Ihr merkt doch, dass ich hier gerade.
Aber pass auf, dann versuche ich es nochmal. wir haben ja jetzt quasi schon mal über den Karnevalsclub gesprochen. Jetzt sind ja die Kölner die letzten zwei Jahre durchaus ein Vorbildsclub geworden in der Bundesliga und haben jetzt auch einen Fehlstart hingelegt. Und natürlich hat die Zeitung gleich wieder geschrieben, große Krise beim 1. FC Köln. Ist dann tatsächlich Modeste nicht zu ersetzen? Also das ist ja das, was ich am Wochenende gedacht habe irgendwie. Córdoba kommt noch nicht so richtig auf Touren und Köln hat 0 Punkte nach 2 Spieltagen.
Ne? Kann ich mich von euch distanzieren? Weil ich finde, eine Tabelle, bei der nicht mindestens 10 Spiele gespielt worden sind, hat noch keine Aussagekraft.
Ja, das ist doch das, was ich gesagt habe.
Lukas.
Ja, aber du hast doch gerade hier von der Krise schon vom
Nein, das ist doch quasi ironisch gebrochen, was ich vorhin gesagt habe. Die Frage ist doch nur, was passiert bei Köln, wenn jetzt die Länderspielpause vorbei ist und sie dann auch irgendwann in der Europa League ran müssen? Gerät Köln in so ein Augsburg-Problem? Also gerät Köln quasi in diese Abwärtsspirale, weil sie die Doppelbelastung vielleicht nicht können, weil dann eben mit Modest doch der beste Spieler, also man kann ja fast sogar die Theorie irgendwie in den Raum stellen, das ist der sie tatsächlich auf eine andere Stufe gehoben hat die letzten 2 Jahre.
Also bei 25 Toren ist das, glaube ich, eine berechtigte Aussage.
Ja, die schießt auch erstmal keiner. Und deswegen, weil Mike gesagt hatte, Karnevalsclub, habe ich gesagt, dann lasst uns doch mal quasi diesen Verein auch nochmal anschauen. Also, weil ich fände es ja schade um den 1. FC Köln. Ich bin großer Stöger-Fan und da wurde ja gerade was aufgebaut. Aber irgendwie kann man schon wieder ahnen, dass es da große Schwierigkeiten geben wird.
Übrigens, das wird heute der Podcast, an dem wir wirklich die Herzen aller gewinnen. Also, ich halte fest, Stand jetzt, nach wie viel? 50 Minuten oder so. Also, 3 Thesen, die wir heute aufgestellt haben, um die Herzen der MML-Fans und Fußballfans deutschlandweit zu fangen. These Nummer 1, Franck Ribéry ist Islamist. These Nummer 2, die Schalker Jugend ist komplett verkommen. These Nummer 3, der FC Köln steigt ab. Ich bin gespannt, wie viele Fans
aber das ist doch so schön. Also an alle Leute, die uns seit Wochen zuhören, ihr wisst, all das wird nicht passieren und es stimmt nicht, weil wir liegen ja generell immer falsch.
Das ist richtig.
So. Briefmarke auf den Arsch.
Ja, komm, hier, komm, ab. Briefmarke auf. Hier, Fußball, MML. Das ist hier, wie der rheinische Raum da verunglimpft wird. Da kann ich nur sagen, Vogelzang, Nöcker, Beißenherz oder wie die Vögel heißen. Hier, zack, Briefmarke auf den Arsch. A40, Flugsteig, flieg hier, komm. Einmal noch der Air Berlin, die Propeller angeschmissen. Da die Vögel das Land verlassen. Hier, komm, ab nach Brasilien, zu den Großeltern, nach Argentinien. Es ist mir egal, will euch nicht mehr sehen. So, jetzt reicht es. So haben wir, ist gut.
Für uns fliegt Air Berlin noch ein letztes
Mal. Für uns,
Mal,
genau. Ich hoffe, Martin Schulz kann die Bonusmeilen der Deutschen retten. Oh. Martin Schulz steht in 16 cm Stilettos und Khaki-Hose vor völlig verängstigten Deutschen, die alles verloren haben in einer Turnhalle und sagt, ich verspreche euch, hat natürlich einen Schal um. Ich verspreche euch, ich werde die Top-Bonus-Meilen werde ich retten. Und dann werde ich am 24. September Kanzler.
Darüber könnten wir eigentlich auch nochmal reden. Der deutsche Klassiko, der tatsächlich nur alle 4 Jahre wie die WM ausgetragen wird, am Sonntag natürlich, Kanzler gegen Herausforderer.
Ist das nicht geil? Also ich finde es richtig geil. Du sagst der Klassiko, es ist der Klassiko.
Aber die einzige Frage ist, wird er alle Schals tragen?
Das wäre toll, oder? Wenn er mit
wird
einfach
er alle Schals tragen?
Er hängt sich einfach 18 Bundesliga-Schals um,
ja.
um schon mal die Stimmen von allen 18 Bundesliga-Verein-Fans zu bekommen.
Also man kann auf jeden Fall sagen, wo Martin Schulz auftritt, da wird es Schal. Ne?
Ich merke schon, ihr habt keine Lust, über Politik zu reden.
Nein, das ist ja, die Leute wollen sich ja auch ein Stück weit hier entspannen. Und du weißt doch, mir wird doch so teilweise in den Kritiken vorgehalten, ich würde wieder meine Propaganda einstreuen. Also was wäre denn, wenn ich jetzt auch noch Martin Schulz kritisieren würde? Gerade ich als Fan.
Du kommst doch aus dem Ruhrgebiet, richtig, der Herzkammer der Sozialdemokratie.
So, ich sag's dir, mein lieber Mike, ich freue mich, dass Sie es ansprechen. Freue mich sehr. Ich werde mal neben Ruhrgebiet.
Wenn du so weitermachst,
habe ich da nicht gespielt. Jetzt wird es wirklich 90er Jahre Privatradio.
Mir ist auch Angst und Bange. Müssen wir denn noch oder wollen wir denn noch über Hannover 96 sprechen? Die haben ja keinen ganz so schlechten Start hingelegt. Ne? Ja.
Weil gerade Gerhard Schröder um die Ecke kommt.
Dass wir Hannover ansprechen.
Der Aufsichtsratsvorsitzende von Hannover 96.
Und Rosneft, ne?
Ja, das dieser Tage.
Was denn? Können wir noch machen?
Ja, Hannover 96 hat zumindest.
Hannover 96, ey.
Da mir fällt einem auch nicht so viel zu ein, ne? Aber es ist auf jeden Fall genau das, was ich gesagt habe vor dem ersten Spieltag. Das ist so ein typischer Aufsteiger, der nimmt den Rückenwind vom Aufstieg mit. Und gucken wir mal, wie weit sie da getragen werden, ne?
Ja.
Mir fällt auf jeden Fall gerade ein, dass wir in der letzten Folge was falsch gemacht haben. Darauf sind wir nämlich hingewiesen worden.
Eine Sache falsch gemacht
haben. Von einigen Twitterern und von, warte mal, einem dem Podcast drüber gehalten.
Ja.
Das ist ein Podcast, der sich vor allen Dingen um den Fußball im Osten kümmert.
Der Frank Schöbel unter den Podcasts.
Und die haben nämlich gesagt, dass wir was falsch gemacht haben, als wir nämlich über Dynamo Dresden und diesen Marsch, diesen Militärmarsch geredet haben.
Ja.
Vielen Dank für den Hinweis, das ist natürlich total blöd. Das war nicht in Dresden, sondern es ist in Karlsruhe stattgefunden.
Ah, okay.
Und das ist eine lange geplante, und da musste ich ein wenig schmunzeln, weil ich seitdem viele Bilder nicht aus dem Kopf bekomme. Es ist eine Mottofahrt gewesen. Und es gab schon mal, die Mottofahrt, dass sich alle in 90er-Jahre-Klamotten so verkleidet haben und damit eben so.
Na, das ist die Innenstadt von Gelsenkirchen. Und zwar immer.
Und seitdem überlege ich.
Schalke haben wir jetzt echt endgültig verloren. Ne?
Seitdem
Ich ein gutes Motto für die Mottofahrt von Dynamo Dresden beim nächsten Auswärts.
Ja, aber ist nicht montags in Dresden immer Mottofahrt Deutschland?
Wie bitte?
Ist nicht montags in Dresden immer Mottofahrt Deutschland?
Ja,
also ist es jetzt quasi der Unterschied? Also wenn man mit Camouflage losfährt, ist man in Karlsruhe, und wenn man aber mit der Deutschlandflagge losmarschiert, dann ist man in Dresden. Ist das jetzt das, was wir da rausziehen müssen?
Absolut
oder
richtig.
Genau.
Ja.
Aber ich merke schon, ihr habt keine guten Motto-Vorschläge.
Also
für die Fans von Dynamo Dresden.
Vielleicht du, wenn du am Wochenende in deiner Stripperkleidung unterwegs bist, dann könntest du vielleicht den einen oder anderen in Dresden einladen, da mitzukommen.
Genau, da ist das Motto, Buchse aus, ist Wochenende, ne? Oder so.
Ich würde mal, also was ich noch gerne machen würde, wenn wir noch 2-3 Minuten haben, es ist ja nun mal Länderspielpause.
Ja.
Und Joachim Löw hat ja wieder einen Kader nominiert. Es gab ja großes Gemaule, Manuel Neuer wäre lieber mitgefahren, anstatt mit 8 A-Jugendlichen und 2 Ersatzspielern alleine zu trainieren. Erste Misstöne neben den Müller-Misstönen. Aber ansonsten wollte ich noch mal sagen, zur Kadernominierung von Löw, es freut mich, dass tatsächlich 17 Confed-Cup-Fahrer dabei sind.
Ja, Wahnsinn, ne?
Also, dass dieser Sommer tatsächlich wirklich was gebracht hat und dass quasi ja nur noch 7 Weltmeister dabei sind. Also das wird weniger, aber der harte Kern bleibt. Und dass sich quasi dieses Gefüge so jetzt schon ein bisschen verändert hat durch die U21-EM, durch diesen wahnsinnig guten Confed Cup. Und ich habe auf den Kader geguckt, da habe mich am allermeisten gefreut, dass Lars Stindl wieder dabei ist. Bei dem ich glaube sogar, der hat große Chancen, 2018 im Kader für die WM zu stehen, weil er ein absoluter Löw-Spieler ist. Also was erwartet ihr denn jetzt von den Länderspielen am Wochenende respektive Montag?
Also ich erwarte natürlich jetzt nicht so wahnsinnig viel davon, weil es eher wirklich eine Pflichtübung ist. Das heißt, wir spielen jetzt gegen Tschechien. Tschechien ist als ganz große Fußballnation so jetzt auch nicht mehr bekannt. Also die goldene Generation um Nedved, Poborski und wie sie alle hießen, ist ja nun schon länger vorbei. Was ich tatsächlich sehr, sehr gut finde, ist exakt das, was du gerade gesagt hast, lieber Lukas. Und das wird uns wahrscheinlich im Hinblick auf das Turnier, das wir ja aller Wahrscheinlichkeit nach auch spielen dürfen, sehr helfen, weil es, glaube ich, nicht sehr wahrscheinlich wäre, mit einem sehr gleichen Kader wieder den Titel gewinnen zu wollen. Da sind wir wieder beim Thema Hunger und nochmal gierig sein auf einen Erfolg. Und ich glaube, gerade wenn der Kader so gut durchmischt ist, das heißt, du hast noch ein paar alte Recken dabei, aber dann ein paar junge, hungrige Spieler, dann ist diese Mischung vor allen Dingen nach dem, was wir gesehen haben bei der U21-WM und bei der beim Confed Cup, glaube ich, eine sehr, sehr vielversprechende. Und ich freue mich einfach, sagen wir es doch ganz simpel, also wir gehen alle davon aus, dass wir diese Spiele gewinnen, und ich glaube, wir denken auch alle, dass sie die Spiele leicht gewinnen, aber ich freue mich darauf, ihnen beim Spielen zuzusehen.
Das auf jeden Fall. Und ich bin jemand, ich liebe ja Statistiken, und ich hoffe einfach, dass sie wirklich, das ähnlich wie es die Spanier irgendwann zuletzt gemacht haben, es wirklich schaffen, mit 10 Siegen durch diese Qualifikation zu kommen, auch als Statement. Und habe aber noch eine Bemerkung, was ich auch gut finde und richtig von Löw ist, er hat ja Wagner nicht nochmal nominiert. Und ich sage euch, ein Geheimtipp für diese Saison, ich glaube, dass Marc Uth noch seine Chance bekommen wird. Den finde ich mit im Moment den stärksten Hoffenheimer. Da habe ich übrigens auch nicht verstanden, nochmal karnevalsvereinsmäßig, das ist ja ein gebürtiger Kölner, wieso die Kölner den nicht geholt haben als Modeste-Ersatz. Ja. Das war ja quasi lange Thema. Also ich glaube tatsächlich, dass es eine Chance gibt nächstes Jahr, dass Timo Werner und Marc Uth mitkommen zur WM. Also das sage ich jetzt mal, weil ich den gerne sehen würde. Aber ansonsten finde ich das übrigens nur folgerichtig vom Confederations Cup und auch dem, was man auch gesehen hat, also die fehlende Power der Hoffenheimer gegen Liverpool, dass jetzt Sandro Wagner, so lustig wie das war, sie tanzten einen Sommer, dass der jetzt nicht mehr mitkommt. Das finde ich auch übrigens gut. Ich finde das wichtig, dass Lars Stindl weiterhin dabei ist, aber ich kann sehr gut auf Sandro Wagner, auch wenn der viele Sympathiepunkte gesammelt hat über den Sommer, auf den kann ich sehr gut verzichten.
Und ich erwarte, analog zum Lieblingssong, man muss ja sagen, dass die Deutschlandfans ja insbesondere was Choreografien und auch Lieder angeht, sehr kreativ sind.
Ja, toll.
Ich erwarte, analog zu meinem Lieblingssong der Deutschlandfans, Sieg! Sieg! So, fertig?
Ja, toll. Ich bin ja schon ehrlicherweise, ich hoffe ja schon mittlerweile, dass sie kein Tor mehr schießen, die Deutschen, weil dann zumindest nicht dieser Kacksong von Pocher läuft. So, jetzt ist es raus. Entschuldigung. So. Leute, Entschuldigung, meine Meinung, scheiß Millionario. So,
C.
Der Papa, der hatte eine Berührung stattgefunden. Der ist, Videobeweis, wo er rumreduziert wurde. Rumreduziert. Der ist ganz schwer
an der Sicht. Es gilt für diesen Podcast, wie auch für Papa. Mich hat heute nichts berührt.
C-Tight twittert, ein Wechsel von La Soga nach England wäre ein herber Verlust für Fußball MML.
Warum? Wir werden doch immer ein Auge auf ihn halten, ne? Da werden wir immer ein Auge drauf halten, auf den La Soga.
Ihr könnt uns auf jeden Fall, wenn ihr Lust habt, twittert gerne. Ich gucke da so hin und wieder mal durch und stelle zum Beispiel auch fest, was ich ganz hübsch fand, dass wenn du beispielsweise, Lukas, nicht zu hören bist, weil es ja möglicherweise, übrigens herzliche Grüße an Eurosport, auch mal technische Probleme geben könnte.
Wo denn?
So, und du dann nicht zu hören bist, dann wird zum Beispiel gesagt, wenn Lukas Vogelsang und Lothar Matthäus beste Buddies sind, das ist, glaube ich, auf deinen letzten Vontorra-Einsatz angesprochen, ihr sollt euch wohl offensichtlich gut verstanden haben.
Er hat mir ein Buch geschenkt.
Das ist, du hast ihm auch eins geschenkt, nehme ich an.
Nein, das habe ich vergessen.
Das hat ja wohl auch wenig Sinn gemacht. Jetzt ihm Wimmelbuch geschenkt. Er hat natürlich ein Wimmelbuch, ein schönes.
Das sagt übrigens der Mann, der auf seinem letzten Facebook-Post aussieht wie der Walter von Wo ist Walter, ne? Du mit deinem Ringelshirt da.
Stimmt.
Habe ich dir ja noch geschickt. Where is Waldo? Um es für Jens Spahn nochmal zu sagen. Where is Waldo?
Es ist ja. Im Übrigen Anna Waffel beispielsweise hat das geschrieben und auch Björn. Es werden schon viele, viele Namen gehandelt mit den Anfangsbuchstaben M und L, die möglicherweise zur Verfügung stehen könnten, wenn hier technisch irgendwas schiefläuft oder sich der ein oder andere hier zum Rasenfunk beispielsweise streikt.
Richtig.
Dann zum Beispiel eben Lothar Matthäus oder auch Mehmet Scholl.
Richtig.
So dass Fußball MML auch über Generationen weiterbeleben kann. Denn eins muss man auch mal
so
sagen,
toll, wenn
nichts, eins muss man auch mal sagen, nichts ist wichtiger, kein Protagonist, kein Spieler ist größer als Fußball MML.
Ganz genau.
Aber stell dir das vor, nächstes Jahr zur WM, Fußball MML geht an den Start mit Mehmet Scholl, Markus Söder und Lothar Matthäus und wir haben einfach den Sommer frei.
Ey. Das ist auch schön. Ja. Ach, herrlich auf jeden Fall.
Ja, aber dann vergleicht, das ist aber dann wiederum so, dann sind die Vergleiche anders. Also da ist es dann zum Beispiel, Markus Söder wird sagen, das Transferfenster ist wie die deutsche Grenze, da geht jeder durch. Ne? Das ist dann nämlich vorbei. Dann gibt es nämlich keine Windows-Vergleiche mehr, sondern dann kommt nämlich Söder mit seiner Politik hier und Propaganda. Dagegen ist mein kleines bisschen Schuldkritik nichts.
Aber dann lass uns
und vor allen Dingen wird vor allen Dingen fällt, wenn Mehmet Scholl dann hier Fußball MML macht, fällt ja auch unser Lieblingsthema, was wir in jeder Sendung groß haben, Doping in Russland, fällt dann komplett unter den Tisch. Das darf auch nicht passieren.
Das ist richtig.
Das Transferfenster, ein schlechteres Windows hat nur Microsoft. Das war der Scherz.
Siehste, so, jetzt haben wir's.
So.
Hast du das? Machst du Screenshots von meinen Gags? So?
Nicht, ich
notierst
ja
du
nicht
das
viele,
alles?
Aber
genau.
sind ja nicht viele.
Ist ja wirklich nur teilweise auch billigste Stimmen. Also meine Matze Knob-Parodien sind ja wohl die besten.
Kannst du Matze Knob, also kannst du sprechen wie Matze Knob?
Ja, bestimmt. Ich muss mir den nochmal angucken.
Euch so Kinder, zuzuhören ist ein bisschen wie Abstiegskonferenz am letzten Spieltag. Das macht mir großen Spaß. Wir melden uns vorm Abgrund.
Die Luschen sind jetzt nicht mehr bei MML, die sind jetzt auch nicht mehr beim HSV. Vielleicht können wir das noch zum Abschluss kurz besprechen. Mhm. Hat nach zwei, die Tabelle ist ja, habe ich schon ein paar Mal gesagt, mit zwei Spielen hat sie ja schon Aussagekraft. Ja.
Ach du Scheiße.
Ist der HSV reif für Europa? Im Moment direkter Qualifikationsplatz für die Champions
Klar.
League.
Klar, das geht richtig durch die Decke.
Und kann Borussia Dortmund Meister werden?
Natürlich kann Borussia Dortmund Meister werden. Also nach dem, was ich jetzt gerade sehe, und wir dürfen nicht vergessen, es sind noch einige Spieler verletzt. Ich habe das Gefühl, dass die Mentalität in dieser Mannschaft stimmt. Man sieht den Spielern an, sie haben Spaß. Das Gebilde scheint mir zu stimmen. Und sofern nicht noch Aubameyang den Abgang macht, weil das ist nicht ganz unwichtig, dass er diesem Verein erhalten bleibt, zumindest bis zur Winterpause, aber gerne auch bis zum Sommer, dann hat dieser Verein natürlich eine sehr gute Chance, Meister zu werden. Ja, klar.
Und ich glaube tatsächlich, dass der 25 Millionen Neuzugang aus der Ukraine genau das Mosaiksteinchen sein kann, das sie brauchen, weil extrem körperlich, extrem erfahren, ein extrem guter Scorer. Sie hatten ja auch nicht so einen richtig zweiten Scorer neben
Guter Typ, glaube ich.
Nee, Aubameyang, ja, ich glaube, das passt gut. Witzig ist jetzt, dass sowohl Schalke als auch der BVB beide Offensivhoffnungsträger aus der Ukraine im Kader haben. Finde ich auch ganz nett.
So. Haben wir 60 Minuten schon voll?
Na klar.
Seit 15 Minuten gefühlt,
ich
oder?
Ich bin so ungewohnt. Normalerweise, du hast so eine innere Uhr, Micky, und drängelst bereits ab Minute 58, dass du gleich nach Hause musst. Irgendwie bist du heute die Ruhe selbst.
Micky, du kannst es uns ja sagen. Wurde dir das Sorgerecht entzogen?
Ach so. Oh Gott. Also ich hatte, bevor ich hingefahren bin, hatte ich gerade noch das Kind auf dem Arm. Ne? Also von daher, übrigens kleiner Profi-Tipp, wenn das Kind an die Eistruhe selber rankommt und du, also dann bitte trotzdem sich durchsetzen. Ich wollte dem Kind ein weißes Minimilk geben, das Kind wollte einen Nogger Schock. Gestern bin ich mit einem weißen T-Shirt durch die Stadt gelaufen. Jeder konnte sehen, wer sich am Ende durchgesetzt hat. Ne? Absolute Katastrophe. Nee, ich muss tatsächlich Schluss machen jetzt, weil Bettina Böttinger ruft mich gleich an. Ja.
So. Wahrscheinlich will kind auf den Arm nehmen, Leute, das geht sonst nur in Hannover.
Bettina Böttinger ruft mich an. Ich glaube ja, die will mir verraten, dass die lesbisch ist.
Nein.
Ja.
Meinst du?
Manche, die tuscheln, die Leute tuscheln.
Hä?
Ja. Ich glaube ja, da ist was dran an dem Gerücht.
Verrückt.
Mal gucken, ob sie zugibt. Die nehmen mich richtig in die Mangel. Die grill ich. Verstehst du?
So, ich muss jetzt an den Hafen.
Ja, komm, ich leg das schon mal weg.
Ich muss weg.
Der erzählt, das interessiert mich immer nur peripher. Das wird ja dann, kommt wieder irgendein Wortwitz, dann kommt wieder irgendein.
Sag mal, Mike, machen wir das nächste Woche wieder?
Nächste Woche auch immer, ne? Und dann sitze ich dann, damit der hat ja als Kind auch nicht leicht gehabt, ne? Und wenn er dann seine Wortwitze macht, dann irgendwie, was weiß ich, Nuri Liebe zählt, dann sitze ich da und sage, toll, Lukas, erzähl mehr, aber innerlich habe ich längst abgeschaltet. Sagst du mir, das geht mir auf den Sack, ey. Oh, alleine, wie er sich am Anfang beschwert hat, oh, jetzt hat keiner für mich gesungen zum Geburtstag, keiner hat für mich gesungen. Als müsste Anastasia hier in der Bude sitzen, weil scheiß Vogel seinen Geburtstag hat. Wen interessiert er da? Noch nicht mal runter der. So, Mike, mach's gut, ne? Kinders, komm. Schönen Lebensabend noch, ne?
Müssen so. Wir das nächste Woche wieder machen?
Besorgt einen anderen mit M und dann reden wir.
Gut. Es hat fast Spaß gemacht heute.